steiler Einstieg. Guten Morgen. Ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Ich bin es normal gewohnt, dass man vorher singen und dann gucke ich immer, wie lange das hinten ausgeht. Ihr unterbrecht dann einfach, wenn es euch zu lang wird. Genau, wir sind in der Predigtreihe über Gebet. Die Kinder sind selbstständig, das funktioniert wunderbar. Wir möchten uns heute mit einer Bibelstelle beschäftigen im Lukas-Evangelium. Und wer eine Bibel dabei hat, darf gerne aufschlagen. Lukas Kapitel 11. Und da ist in der NEÜ die Überschrift Beten lernen, was ja eigentlich dann ganz gut passt. Und ich lese die Verse 1 bis 13. Einmal hatte Jesus sich irgendwo zum Gebet zurückgezogen. Als er damit fertig war, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten. Johannes hat seine Jünger auch beten gelehrt. Jesus sagte zu ihnen: Wenn ihr betet, dann sprecht: Vater, dein heiliger Name werde geehrt. Deine Herrschaft komme. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen, und vergib uns unsere Sünden. Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist, und führe uns nicht in Versuchung. Dann sagte er zu seinen Jüngern: Angenommen, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund und sagt: Bitte leih mir doch 3 Fladenbrote. Ein Freund von mir ist unerwartet auf Besuch gekommen und ich habe nichts zu essen im Haus. Und stellt euch vor, jener würde von innen rufen: Lasst mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es ihm schließlich doch geben, wenn auch nicht gerade aus Freundschaft, aber schon wegen seiner Unverschämtheit wird er aufstehen und ihm geben, was er braucht. Und ich sage euch, bittet und ihr werdet bekommen, was ihr braucht. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, empfängt. Wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind. Und gebt sie ihnen auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Und Vater im Himmel, ich bete, dass du uns die Herzen, die Ohren öffnest, zu hören, was du uns heute Morgen sagen willst. Ich danke dir für dein Wort und für die klare Anweisung und die Struktur, die du uns gibst. Amen. So, es ist ja jetzt schon ein paar Mal angeklungen, Predigtreihe Gebet. Und welcher Text wäre da geeigneter wie das, was wir so als Vater unser kennen oder zumindest Ausschnitte davon? Und ich sage das gleich vorweg, es wird eine eigene Predigtreihe über das Vater unser geben. Im April, glaube ich, startet die. Deswegen will ich da jetzt heute gar nicht so sehr drauf eingehen, aber so ein paar Schwerpunkte setzen, was gar nicht so einfach war bei dem Text in der Fülle. Aber wir gucken, wie wir hinkommen. Und wir steigen ein, so wie es hier der Text sagt, nämlich Jesus war irgendwo, wo scheint keine Rolle zu spielen, und er betet. Wie ja so oft, könnte man sagen. Oder das wissen wir ja aus den anderen Evangelien. Und interessant ist, dass Lukas in seinem Evangelium das Gebet von Jesus viel häufiger thematisiert als die anderen Evangelien. Und so wird er hier jetzt Gebete von seinen Jüngern, die immerhin den Anstand hatten zu warten, bis er fertig war, ihnen zu erklären, wie man richtig betet oder wie Gebet funktioniert. Das war keine Seltenheit. Die Rabbis wurden regelmäßig von ihren Nachfolgern, von ihren Begleitern, von ihren Jüngern gefragt zu allen möglichen Themen. Und so erfahren wir ja hier auch, dass Johannes auch von seinen Jüngern gefragt wurde und er sie auch unterrichtet hat. Jetzt ist ja Gebet oder zu beten an sich was sehr Persönliches. Also ich glaube, dass das wahres und ernsthaftes Gebet nie allgemein oder irgendeine Floskel oder unverbindlich sein kann. Und das ist interessant, weil für die Juden damals und vielleicht oder wahrscheinlich auch noch heute in gewisser Weise, ist dieser persönliche Zugang zu Gott auf einer intimen, auf einer persönlichen Ebene extrem schwer vorstellbar. Und je nach Zugehörigkeit, welcher Gruppe oder welcher Prägung man da angehört hat oder angehört, wahrscheinlich sogar unmöglich. Und die Rabbiner damals haben gelehrt, dass Gott weit weg ist, dass er nicht greifbar ist, dass er fern ist. Und dass innige Gemeinschaft mit ihm eigentlich nicht wirklich möglich ist. Er wurde unnahbar dargestellt. Und die Jude damals, das Volk Israel war daran gewöhnt, dass der hohe Priester einmal im Jahr am Versöhnungstag in dieses Allerheiligste, in Gottes Gegenwart kommen konnte, nach ritueller Handlungen, mit der richtigen Vorbereitung. Sie hatte wahrscheinlich noch im Kopf, dass Gott auf dem Berg Sinai erschienen ist, begleitet von Donner, von Blitz, von Rauch. So lesen wir im Hebräerbrief, dass Gott als verzehrendes Feuer dargestellt wird. Aber selbst wenn wir ins Alte Testament zurückblicken, wird uns doch relativ schnell deutlich, dass Gott eigentlich immer total zugänglich war. Denken wir an Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du wirst mich preisen. Oder Psalm 91, Vers 15. Wenn er mich ruft, antworte ich, spricht der Herr. Psalm 145, Vers 18. Jahwe ist allen nah, die zu ihm rufen, allen, die dabei aufrichtig sind. Und dann gab es aber auch einige Rabbiner, die haben gelehrt, dass Gebet viel größer sei als Opfer, als das Opfer darzubringen. Und einige Rabbiner haben gelehrt, dass Gebet immer, andauernd, ständig stattfinden soll. Nicht nur, wenn man quasi es gebraucht hat oder in Not war. Im Talmud lesen wir dazu eine Aussage, da heißt es, ehre den Arzt, bevor du ihn brauchst. Also, ihr sollt beten, und zwar nicht nur dann, wenn es dir gut geht, nicht nur, wenn ich in Not bin, sondern wenn es mir gut geht, bevor das Unglück kommt. Und wir könnten jetzt noch tiefer ins Alte Testament einsteigen, und da würde uns so ein paar Bestandteile auffallen, die das Gebet vom Volk Israel charakterisieren. Und ich will das nur so ein bisschen anreißen und ich sage euch dann gleich auch warum. Jüdische Gebete bestanden oder bestehen immer aus mehreren Elementen. Und da war als erstes der Lob oder das Lob, so rum. Immer das Lob. Psalm 34, Vers 2 heißt, Jahwe will ich preisen, alle Zeit immer sei sein Lob in meinem Mund. Oder im Psalm 51, Vers 17 lesen wir, löse mir die Zunge her, dass mein Mund dein Lob verkünde. Und zu diesem Lob ganz eng verbunden war die Dankbarkeit. So sagt Jona im 2. Kapitel, Vers 10, ich aber will dir opfern und dich mit lauter Stimme loben. Oder Luther schreibt es dann, ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Und das war so eine ganz typische Art und Weise, wie die Juden damals gebetet haben. Und den Rabbiner war das wichtig, dass eben in diesen Gebeten auch immer die Danksagung, das Lob und der Dank eben stattfindet. Und im Gebet fand gleichzeitig die Einordnung von Gott statt, also eine Bestätigung, eine Anerkennung seiner Heiligkeit. Einmal soll ein Rabbiner gesagt haben, das Zitat habe ich gefunden, wir sollen beten im Bewusstsein, dass die Herrlichkeit Gottes vor uns liegt, als ob die Schechina anwesend wäre. Also die Schechina ist diese Art von Heiligkeit, die im Allerheiligsten zu finden war, da wo der hohe Priester einmal im Jahr war. Und das war für alttestamentliches Gebet oder für das Verständnis von Gebet im Alten Testament schon eine Nummer. So, warum erzähle ich euch das alles? Ich glaube, der Grund, oder es ist wichtig zu verstehen, wie alttestamentliches Gebet und wie die Juden zur Zeit Jesu Gebet verstanden haben, um zu sehen, dass Jesus hier keine neue Dinge reinbringt. Der wirft nicht über den Haufen, was schon je vorher gelebt und verkündet worden ist. Er gibt keine noch nie dagewesenen Anweisungen. Er sagt im Prinzip, so wie ihr früher mit Gott kommuniziert habt, so kommunizieren wir jetzt auch mit Gott. Alle Elemente, die wir in klassischer jüdischer Gebete finden, werden hier von unserem Herrn in seiner Anweisungen betont und verfeinert. Und ich finde, es ist ein tolles Beispiel dafür, dass Jesus eben nicht gekommen ist, um Sachen umzustoßen, um was zu ersetzen, sondern um das zu erfüllen, was schon da war. Und so schauen wir in unseren Text in Lukas 11 zu den spezifischen Anweisungen, die Jesus uns zum Beten gibt. Wir finden in Matthäus Kapitel 6, Verse 9 bis 13 eine ähnliche Stelle. Und das fand ich ganz spannend, weil da bin ich in der Vorbereitung darauf hingewiesen worden, dass das nicht die gleiche Begebenheit sind, sondern der Matthäusbericht spielt früher in Galiläa und hier sind wir ein paar Monate später in Judäa und er wiederholt seine Anweisungen auf die Frage, Herr, lehre uns beten. Und spannend ist, dass die Jünger hier nicht sagen, lehre uns ein Gebet, sondern sie sagen, lehre uns beten. Es handelt sich hier also nicht um ein Gebet, das wir nachplappern sollen, sondern Jesus gibt uns eine Struktur. Er gibt uns ein Muster, wie wir unser Gebet aufbauen können. Und Jesus sagt hier nicht, betet es gelegentlich oder betet es täglich oder betet es am Ende von dem Gottesdienst, sondern er sagt, wann immer ihr betet, so heißt die wörtliche Übersetzung, dann betet so. Und deswegen glaube ich, ist wichtig, auch außerhalb dieser Predigtreihe zum Vater Unser uns einige Dinge näher anzuschauen, die Jesus hier betont. Und er beginnt, das sehen wir hinter mir, mit dem Wort Vater. Im Griechischen lesen wir Pater, aber die Juden haben höchstwahrscheinlich das aramäische Wort Abba, Vater, verwendet. Und dieses Abba, Vater, das ist viel mehr als dieses klassische Vater. Es ist ein kindliches, ein vertrautes, ja, Papa, könnte man sagen. Und Jesus sagt hier, wenn ihr betet, dann beginnt mit Papa. Das wird übrigens in hebräischsprachiger Familie, habe ich mir sagen lassen, verwendet, immer noch, für diese zärtliche Zuneigung, für diesen Familienverbund. Und so wie wir quasi unsere Kinder meistens die ersten Worte Mama und Papa sind, so ist im Hebräischen das Abba und Imma. Ich tue mich persönlich schwer, meine Gebete mit Papa zu beginnen, sage ich euch ehrlich. Ich kenne Leute, die machen das regelmäßig und irgendwie fühlt sich das immer so ein bisschen verniedlichend an, ich weiß es nicht. Am Ende sagt aber Jesus hier, wenn wir das so wörtlich übersetzen, und er ermutigt uns und gibt uns durch sein Leben, durch sein Sterben und durch sein Wiederauferstehen die Legitimation, dass wir Papa zum Schöpfer von Himmel und Erde sagen dürfen. Ich möchte euch das mal an einem Beispiel deutlich machen. Das finde ich nämlich der Knaller. Überlegt euch doch mal, wer von euch, der so in einem größeren Betrieb arbeitet, könnte jetzt sein Handy rausnehmen und könnte seinen Chef, seinen Vorstandsvorsitzenden, seinen CEO, seinen Geschäftsführer anrufen. Armin, weißt du überhaupt, wie der CEO von Birgert heißt? Könntest du den kurz? Nein? Okay. Irgendwo ist der Waldemar. Könntest du vielleicht beim Herrn Döllner geschwind anrufen? Oder anderes Beispiel vielleicht, wir haben ja EM dieses Jahr. Mir wäre es wichtig, wenn jemand kurz beim Julian Nagelsmann Bescheid geben könnte, dass das nicht die komplette Blamage wird im Sommer. Oder vielleicht, weiß nicht, wer heute Abend, ich kann mir das leider nicht verkneifen, den Verweis, den Super Bowl guckt, könnt beim Andy Reid, Head Coach von den Chiefs, anrufen, dass sich's auch wirklich lohnt, wach zu bleiben. Und ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen will. Wie verrückt ist das? Wir können nicht bei denen anrufen, für die wir arbeiten, die Verantwortliche von unserer Firma. Aber wir könnten jederzeit, jetzt, den Chef von unserem Chef anrufen. Wir könnten jederzeit jetzt Gott, den Allmächtigen, erreichen. Den Schöpfer vom Universum, den Schöpfer vom Super Bowl, selbst von der Halbzeitshow. Das ist doch verrückt. Und erinnert euch an das Video vorhin. Wie geht's dir da damit? Wenn ihr die Kinder seht, die wollen am liebsten mit ihrem Papa, mit ihrer Mama Zeit verbringen, anstatt mit irgendwelchen scheinbar wichtigen Promis. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, für die Jude damals war das eigentlich eine Unart oder manchmal sogar Sünde, den Namen Gottes überhaupt zu erwähnen. Und Jesus sagt hier, wenn ihr betet, dann sprecht den Allmächtigen, den Heiligen, den immer Dagewesenen, den Ich Bin, der Ich Bin, mit Papa an. Und wenn ihr Kinder habt, dann wisst ihr das bestimmt, wenn ein Kind zu euch kommt und sagt, Papa oder Mama, dann ist das so ein anderes wie, ey, gib mir mal die Butter. Und Jesus weist uns darauf hin, dass wir Gott Papa nennen dürfen. Und er verdeutlicht das dann in unserem Text weiter hinten, indem er sagt, welcher Mann unter euch gibt ihm einen Stein, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet? Egal wie du über diese Papa-Anrede denkst, zu Beginn des Gebets, es ist nicht anmaßend, Gott Vater oder Papa zu nennen. Er möchte im innigsten Sinn von dir Vater genannt werden. Und Jesus sagt in Johannes 20, Vers 17, geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir, ich kehre zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und euren Gott. Das ist doch eine wundervolle Perspektive. Gott ist aber Vater. Und das kann uns eine Antwort auf die Frage nach unserer Hoffnung sein. Es kann eine Antwort sein auf die Frage unserer Einsamkeit. Es kann eine Frage auf die Notwendigkeit von unserer Ressource sein. Weil immer, wenn wir dieses Vater beten, dann sind wir nicht irgendjemand, dann verlieren wir uns nicht in der Menge, sondern dann sprechen wir Gott ganz persönlich an. Und Andreas hat letzte Woche auch die Begebenheit vom verlorenen Sohn erwähnt und ich finde spannend, dass die Geschichte vom verlorenen Sohn heißt, weil vielmehr geht es ja in der Geschichte um den Vater, der in seiner Großmütigkeit zu seinem ungehorsamen Kind auf ihn zugeht. Die Zuneigung des Vaters zu seinem Kind in der Geschichte vom verlorenen Sohn ist überwältigend. Und das möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Du bist dieser Sohn, du bist diese Tochter, du bist dieses Kind. Und egal wie deine Beziehung zu deinem leiblichen Vater war oder ist, mach dir das bewusst. Du bist dieses Kind und die Arme unseres Vaters im Himmel sind für dich geöffnet, um dich zu armen, um dich um den Hals zu fallen, um dich zu küssen. Er ist im wahrsten Sinn des Wortes unser Vater und so soll jedes Gebet beginnen. Nämlich, dass wir uns eben nicht in der Masse verlieren, sondern dass wir diese direkte Beziehung, diesen Zugriff auf die Quelle, auf die Ressource von dem bekommen, der sich um uns kümmert. Und so sehr das jetzt familiäres, wärmendes Gefühl erzeugen mag, so geht's ja auch weiter im Text. Und wir dürfen nicht vergessen, Gott ist heilig. Er ist heilig. Und die Reihenfolge finde ich spannend. Denn es ist wichtig zu verstehen, dass das wichtig für die Balance im Gebet ist. Nicht, dass wir übertrieben gesagt uns in väterlicher Sentimentalität verlieren. Denn so sehr Gott dieser liebende Abba-Vater ist, so ist er auch heilig. Er ist Gott. Und Jesus gibt uns hier die Balance, indem er sagt, geheiligt werde dein Name als nächstes. Und während wir da begeistert vielleicht sind davon, dass wir diesen Zugang zu Gott haben, es dürfe und soll er mal auch sein, so ist notwendig zu verstehen, dass sein Name geheiligt werden soll. Und das bedeutet, er, Gott, soll über alles geehrt werden. Und das ist viel mehr wie so ein Lang lebe der König oder God save the Queen Verständnis. Das ist kein religiöser Slogan, sondern das ist eine Aussage, die einen enormen Respekt anerkennt, der erforderlich ist, wenn wir in die Gegenwart Gottes eintreten. Denke mal an den Hohepriester. Der einzige Mensch, der einmal im Jahr nach genauer Vorgabe in die Gegenwart Gottes eintreten durfte. Denken wir an das Verständnis der Juden über diesen Gottesname Jahwe, der so heilig war, dass er nicht ausgesprochen werden durfte. Machen wir uns bewusst, dass wir, wenn wir beten, die heilige Gegenwart Gottes betreten. Und leider reicht uns jetzt die Zeit heute Morgen nicht, um uns näher mit Gottes Namen zu beschäftigen, was darin alles verborgen ist. Das wäre übrigens auch mal eine spannende Predigtreihe, weil Gott ist alles in allem, in sich selber. Und sein Name drückt eben diesen Charakter, diese Natur, diese Eigenschaft und seine Persönlichkeit aus. So lesen wir in Psalm 9, Vers 10, die deinen Namen kennen, vertrauen auf dich. Und es ist so einfach zu sagen, geheiligt werde dein Name, ohne darüber nachzudenken. Aber die Wahrheit ist, wenn du betest, dann gehst du eben zu Abba, Vater, in seine Gegenwart und wirst sofort zur Erkenntnis gebracht, dass der absolute Vorrang in deinem Herz der Herrlichkeit und der Ehre Gottes zukommt. Und was immer du betest, soll darauf ausgerichtet sein. Luther hat im Katechismus gefragt, wie wird Gottes Name unter uns geheiligt, wenn sowohl unsere Lehre als auch unser Leben christlich sind. Sage nicht, geheiligt werde dein Name und geh dann hinaus und entehre Gott. Das Gebet besteht nicht nur darin, dass Gottes Name in ihm geheiligt wird oder dass Gottes Name in unseren Worten geheiligt wird, sondern dass Gottes Name in uns geheiligt wird. Und was bedeutet es für uns? Wenn ich sage, Vater, ich komme mit meinen Bedürfnissen als Quelle zu dir. Ich komme zu dir und ich danke dir für deine Intimität. Ich komme zu dir, um deinen Namen zu heiligen. Dann heißt es, dass ich mich unterwerfe unter das, was dir Ruhm und Ehre bringt. Der Kirchenvater Augustinus hat mal gesagt, es ist nicht so, dass der Name Gottes nicht bereits heilig ist. Aber wir beten, dass die Menschen ihn als heilig betrachten und dass Gott uns so nahe und lieb werden möchte, dass wir nichts ehrfürchtiger schätzen als ihn. In wenige Worte zusammengefasst, wenn wir uns den restlichen Text angucken, wie gesagt, ich will da gar nicht so tief einsteigen, dann beten wir, dass sein Reich kommt. Wir möchten ihn einladen, oder wie es Van Heiden übersetzt, deine Herrschaft komme. Wir möchten ihn einladen, sein Reich, seine Herrschaft in diese Welt zu bringen. Und das macht dich verfügbar. Wir beten, tu, was immer dein Reich voranbringt. Hier bin ich. Ich habe eine Bitte, beten wir, tu, was deine Herrschaft voranbringt. Aber was bedeutet diese Herrschaft? Was bedeutet das Königreich? Es gibt das universale Königreich, also Gott als Herrscher des Universums. Und es gibt eben dieses erlösende Königreich. Das heißt, ein Königreich derer, über die Gott aufgrund unserer Erlösung herrscht. Wenn du den Tod und die Auferstehung von Jesus als Geschenk und Gnade anerkennst und dein Leben ihm zur Verfügung stellst, dann bist du Teil von diesem Königreich. Und so beten wir, Gott, was auch immer es ist, dass deine Fülle, dass die Fülle deines Erlösungswerks voranbringt, tu das. Und Jesus selber sagt ja in Lukas 17, Vers 21, das Königreich ist in eurer Mitte. Also ich habe das gebracht. Er meint genau dieses erlösende Königreich, das Reich der Erlösung, über das Gott herrscht. Und so sagen wir also, wenn wir beten, Herr, ich möchte nur, dass du das tust, was deine Herrschaft aufbaut, was dir Erlösung und Ruhm bringt. Was dir durch die Erlösung Ruhm bringt, so. Wir beten für die Verbreitung des Evangeliums. Wir beten für die Erlösung von Verlorenen. Und ist euch eigentlich aufgefallen, dass wir in der Struktur von diesem Gebet noch überhaupt keinen Satz über unsere Wünsche, über unsere Bedürfnisse, über unsere Bitte, über unsere Anliegen verloren haben? Und im besten Fall, wenn wir da angekommen sind, von der Struktur, dann sind wir so im Staunen und so im Lob versunken, dass unsere nächste Worte eigentlich lauten könnte, ach und der Rest, das überlasse ich dir. An diesem Punkt, wenn wir an diesem Punkt sind, herrscht eigentlich völliges Nachgeben. Verherrliche dich selbst, erhebe deinen Sohn Gott, damit er deinen Besitz ergreifen kann. Bau dein Reich, ich möchte, dass du verherrlicht wirst, ich möchte, dass Christus erhöht wird. Und das verwandelt Gebet in Anbetung der höchsten Art, die von Herzen kommt. Eine Leidenschaft für seine Ehre. Und John MacArthur hat mal gesagt, wenn unser Gebet dazu dient, einen himmlischen Automaten Gesundheit, Erfolg und andere Wohltaten zu entlocken, ist das dann Christentum? Ich denke nicht. Und er zitiert dann Jim Packer, das Gebet eines Christen ist kein Versuch, Gottes Hand zu erzwingen, sondern ein demütiges Eingeständnis von Hilflosigkeit und Abhängigkeit. Das Schöne an unserer Stelle und auch an dem, wie Jesus gelebt hat, ist aber, dass er unsere Bedürfnisse überhaupt nicht ausblendet. Er sagt nicht, so ist's, ihr wisst jetzt, was ihr zu tun habt, viel Spaß, um euch geht's gar nicht. Sondern er sagt dann in Vers 3, gib uns jeden Tag unser tägliches Brot. Vergib uns unsere Sünden, denn wir vergeben auch allen, die uns schuldig sind, und führe uns nicht in Versuchung. Das ist also der Teil, der uns Menschen unmittelbar betrifft. Unser Alltag, wenn man so will. Paulus schreibt im Brief an die Korinther, sorgt euch nicht ums Geben, macht dir keine Sorgen darüber, großzügig zu sein, säe reichlich, ernte reichlich und Gott wird dir Brot als Nahrung geben. Auch dieser Vergib unsere Sünden basiert auf dem Versprechen, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, uns unsere Schuld zu vergeben. Herr, vergib die Schuld, die wir dir gegenüber gemacht haben, weil wir möchten das Gleiche für andere tun. Und schließlich in Vers 4, führe uns nicht in Versuchung. Verbunden mit der Frage, wird Gott uns in Versuchung führen, um uns dem Bösen auszusetzen, wie wir lesen? Ich denke schon. Aber wird er uns absichtlich in Versuchung führen, damit wir Gefahr laufen zu fallen? Auf keinen Fall. Er lässt zu, dass wir durch Prüfungen gehen, aber er lässt diese Prüfungen zu, damit wir gestärkt werden und nicht, dass wir zerschlagen werden. Wir wissen, dass Gott uns ernähren wird. Wir wissen, dass er uns vergeben wird. Wir wissen, dass er uns beschützen und auf unserem Weg leiden wird, den er für uns vorgesehen hat. Und dass wir dadurch Gerechtigkeit und keine Sünde hervorbringen. Was soll uns jetzt aber diese Parallelstelle zeigen? Es ist wichtig zu sehen, dass worum wir wirklich beten sollen, ist das, was er uns bereits versprochen hat. Das ist ein sehr einfaches Gebet. Papa, du bist die Priorität. Und wenn es um mich geht, verlange ich nur, dass du dein Versprechen in meinem Namen erfüllst, mein Leben zu deiner Ehre zu erhalten, meine Sünden dir zur Ehre zu vergeben und mich vor dem Bösen zu schützen zu deiner Ehre. Was auch immer du gegen diese Krankheit, was auch immer du gegen dieses Dilemma, was auch immer du gegen dieses Leiden und den Schmerz tust, Herr, möge es dich ehren und die Erfüllung deiner Versprechen offenbaren. Und es war für mich nicht ganz so einfach, hier irgendwie einen Schwerpunkt zu finden in diesem Text. Und ihr habt gemerkt, auch in Anbetracht der Zeit, dass der Schwerpunkt sehr auf diesen ersten paar Verse war. Aber ich glaube, dass der weitere Text, die Verse 5 bis 13, im Prinzip das untermauern, was Jesus uns in den ersten Verse mitgeben will. Sie zahlen genau auf das gleiche Konto ein. Und wir möchten nochmal jetzt lesen, die Verse 5 bis 8. Dann sagte er zu seinen Jüngern, angenommen einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund und sagt, bitte leih mir doch 3 Fladenbrote. Ein Freund von mir ist unerwartet auf Besuch gekommen und ich habe nichts zu essen im Haus. Und stellt euch vor, jener würde von innen rufen, lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es ihm schließlich doch geben, wenn auch nicht gerade aus Freundschaft, aber schon wegen seiner Unverschämtheit wird er aufstehen und ihm geben, was er braucht. Auch hier geht es um den Vater. Und es war in Israel zur damaligen Zeit eben so, dass die ganze Familie in einem Raum geschlafen hat, meistens auch in einem Bett, weil da einfach auch nicht mehr Platz war. Und es war dann so heizungsökonomische Frage. Und deswegen ist es hier nicht verwunderlich, dass der Vater sagt, ich kann jetzt nicht aufstehen, weil dann wecke ich hier alle. Dann ist das die komplette Bude wieder wach. Aber was Jesus hier sagt, ist, dass wir unverschämt sein sollen. Und das im anderen Kontext übersetzt, heißt es aufdringlich, beharrlich. Wir sollen so aufdringlich und so unverschämt und so beharrlich sein, dass wir vor dieser Tür stehen bleiben und sagen, ich brauche jetzt aber dieses Brot. Eigentlich könnte man sagen, das ist doch das Problem von dem, der außen steht. Das ist doch nicht das Problem von dem Vater, der drinnen steht, dass der jetzt Gäste hat und kein Brot. Wichtig, es geht nicht darum, nachts Freunde rauszuklingeln. Sondern es geht darum, beharrlich und ohne Unterlass mit Nachdruck zu beten. Und wir lesen weiter, Vers 9 bis 13. Und ich sage euch, sagt Jesus, bittet und ihr werdet bekommen, was ihr braucht. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, empfängt, wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihm um einen Fisch bittet oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind und gebt sie ihnen auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Jesus ermutigt uns hier weiter. Er gibt uns Zuversicht beim Beten. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch geöffnet. Und wie ist das gemeint? Was meint Jesus? Gibt es da einen Zusammenhang? Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird geöffnet. Ich denke, dass es da natürlich diesen Zusammenhang gibt, aber dass es kein Automatismus ist, keine Verpflichtung. Es ist eben nicht so, wie das Sprichwort dazu vermuten lässt, wer sucht, der findet. Andersrum, du wirst aber auch nichts finden, wenn du nicht suchst. Wenn du etwas finden möchtest, dann musst du auch suchen. Vielleicht gar nicht das, was du gesucht hast. Also mir geht es oft so, wenn ich irgendwas suche, ich suche öfters was, kreatives Chaos, dann finde ich meistens 10 Sachen, die ich eigentlich gar nicht gesucht habe, aber insgeheim schon irgendwie. Und das ist das, was Jesus hier meint. Ihr müsst aktiv werden, ihr müsst suchen, ihr müsst anklopfen, ihr müsst bitten. Nur dann kann auch was tun. Und das ist nicht nur jetzt im Gegenstände Suche zu übertragen. Das kann auch sein, dass du in deinem Lebensabschnitt sagst, ich suche einen Partner. Dann ist es auch gut, das Haus zu verlassen, zu suchen. Ich weiß, man kann mittlerweile auch online gucken, aber auch was tun wir auch da? Wir suchen. Oder wie ist es mit der Suche nach Gott? Wer auf der Suche nach Gott ist gut beraten, nicht nur in sich selber reinzuhören und zu grübeln, sondern Orte aufzusuchen, wo Gott sich finden lässt in besonderer Weise von uns. Zum Beispiel in die Bibel, wo wo Gott uns persönlich begegnet. Oder in Gemeinde, wo Christen Gottes Gegenwart feiern. Oder bei Creedle seit kurzem, kann man auch was suchen und finden. Ich möchte es mit einem abschließenden Beispiel nochmal untermauern. Ihr habt bestimmt, alle, die kleinere Kinder haben bestimmt mit denen schon mal Verstecke gespielt. Oder auch Enkel, gilt auch. Und mit der Hanna Verstecke zu spielen, ist der absolute Knaller. Das liebt sie. Und jeder kennt es, wenn ihr mit euren Kindern Verstecke spielt und ihr seht, dass sich der Vorhang leicht bewegt und wie die Füße unten rausgucken. Und dann geht man rein ins Zimmer und dann kichert es schon und dann wackelt der ganze Vorhang. Und natürlich, was macht man? Man ist total überrascht. Oh, da steht sie hinterm Vorhang. Hab dich gar nicht gesehen. Es war brutal schwierig. Und wenn man dann selber dran ist mit Verstecken, was macht man dann? Ja, dann setzt man sich doch nicht ins Auto und fährt ins nächste Ort. Oder man gräbt sich doch nicht im Sandkasten ein. Sondern man versteckt sich so, dass das Kind dich findet, wenn es genau hinschaut. Und was soll ich sagen? So ist es mit Gott nicht anders. Die Freude, die ein Vater beim Versteckspiel hat, liegt nicht im Verstecken, sondern im Gefundenwerden. Etwas zu suchen, steigert die Wahrscheinlichkeit, auch was zu finden. Wer anklopft oder klingelt, dem wird geöffnet. Oder wie es eben Jesus hier in diesem Gleichnis formuliert: Bleibt beharrlich, bleibt aufdringlich, betet ohne Unterlass, seid aktiv. Ich glaube, die Worte, die Jesus hier wählt, gelten zunächst als Ermutigung. Bleib beharrlich im Suchen, bleib dran am Gebet, gib nicht so schnell auf. Weil Suchen hat auch immer was mit Geduld zu tun. Und Gott lässt sich von uns finden. Und Gott wird dir Türe öffnen und Gott will dir reichlich geben. So wie wir es vorhin im Lied gesungen haben. All das, was wir brauchen. Vielleicht nicht immer das, was wir wollen, aber das, was wir wirklich brauchen. Seht die Vögel auf dem Feld, sie säen nicht und ernten nicht und Gott sorgt doch für sie. Und so wie wir es vorhin gesungen haben, wie viel mehr gibst du uns deinen Geist? Vater, ich danke dir, von deinen Gaben leben wir und was wir haben, kommt von dir. Du bist so gut zu mir. Gott lädt uns ein, in Beziehung mit ihm zu leben, Zeit mit ihm zu verbringen. Der heilige, ewige Gott hört dir zu, wenn du Papa zu ihm sagst. Er versorgt dich mit allem, was du zum Leben brauchst, wenn du beharrlich an ihm festhältst. Er schenkt uns seinen Geist, um durchzuhalten, um ermutigt und gestärkt zu werden, um beharrlich zu beten. Und letztlich, um sein Reich zu bauen und seinen Namen zu verherrlichen. Ich möchte noch beten und wer kann, der darf gerne aufstehen. Vater im Himmel, Papa, ich danke dir, dass du der bist, der du bist. Ich danke dir, dass du in deiner Heiligkeit, in deiner Allmacht zu uns gekommen bist auf diese Welt, um erlebbar, um begreifbar, um erfahrbar zu werden. Ich danke dir für dein Wort, das du uns gibst, das du uns anleitest, das du uns ermutigst. Und ich danke dir, dass du uns gebrauchen willst. Jeden von uns, der heute Morgen jetzt hier steht, der zu Hause sitzt oder steht oder liegt. Um dein Reich zu bauen, um deine Herrschaft aufzurichten. Und ich bete, dass du uns mit deinem Geist reich versorgst, dass wir beharrlich sein können, dass wir uns nicht aus der Bahn bringen lassen und das Glück oder die Zukunft auf anderen Wege suchen, sondern dass wir an dir festhalten, dass wir beharrlich an der Tür klopfen und du willst aufmachen, du willst dich von uns finden lassen, wenn wir dich suchen. Ich danke dir für dein Wort und bete, dass du uns in der kommenden Woche ja immer wieder daran erinnerst, dass wir, wenn wir ja auch durch eine bewegte Woche gehen, vielleicht ganz nah zu dir ziehst, dass wir immer wieder die Zuflucht bei dir suchen und finden. Amen.